Resilienz, was ist das, was bringt das? Vor allen Dingen, wie kommt man da hin? Weil wir in Deutschland brauchen ganz viel Resilienz. Also das heißt, wir dürfen uns nicht von allen so aus dem Takt bringen lassen. Ist das eine angeborene Fähigkeit? Kann man die erlernen? Dennis und ich haben da ganz viel drüber gesprochen, möchten nicht so viel verraten. Guckt dir auf jeden Fall die Folge an und viel Spaß damit.
Resilienz. Hast du dir gewünscht?
Ja.
Vor ein paar Wochen, da saß man im Garten. Ne?
Ja.
Und ich hatte tatsächlich ein paar Sessions, vielleicht hat es der ein oder andere Zuschauer auch auf LinkedIn schon gesehen. Ich hatte so eine Woche, die hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich hatte Termine mit Studis und da ging es darum, beispielsweise um eine kleine Präsentation über ja, ein kleines Projekt oder sowas, ne? Also ist eigentlich Teil der Prüfungsleistung.
Ja.
Oder es gab Gespräche zum Thema Abschlussarbeiten oder kleinere Projekte, ne? Und dann vereinbart man ja Termine. Und ich sitze da und keiner kommt. Vier Termine habe ich gehabt. Und einer kam circa eine Viertelstunde zu spät. Er sitzt im Büro, Tür ist offen, akademische Viertel, will der eine oder andere jetzt noch sagen. Aber nee, der kam dann zu spät. Und ja, sorry, bin halt zu spät.
Ja.
Der andere kam gar nicht zu seiner Abschlussprüfung, zu seiner Präsentation. Der ist einfach nicht aufgetaucht.
Ja, und sich ausrasten.
Nee, also ich denke mir, ich habe mir einen Tag freigeschaufelt tatsächlich und sitze dann da und habe drumherum gebastelt, ne, weil es ist halt eine Prüfung und wenn du dann einen Termin vereinbarst, dann habe ich zumindest den persönlichen Anspruch, da auch noch da zu sein.
Mhm.
Nee, und krieg dann drei Stunden später krieg ich eine E-Mail, ja sorry, habe verpennt gehabt, also das irgendwie, ja, kann man das morgen machen, ja, gut, machen wir nächsten Tag dann. Und da ist er auch nochmal ein bisschen zu spät gekommen. Ne? Also,
nee, oder?
Doch. So, kann man sich nicht erklären, Wecker gestellt oder sonst irgendwas. Es war nicht morgens um 8, ne? Sondern um 10.
Ja. Das glaube ich akademisch schon unchristlich, oder?
Um 10 ist, ja genau. Nee. Aber ich habe mir so ein bisschen, und das ist mehrfach jetzt passiert in der letzten Zeit, und ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt das? Ne? Ich meine, wir haben beide viel zu tun, ne? Du als Geschäftsführer. Oder an der Hochschule auch viele, viele Termine, die man koordinieren muss zwischen Lehre und Absprachen und Termine und Projekte und so weiter. Aber irgendwie versucht man das doch hinzukriegen, ne? Die Terminabsprachen, die man gemacht haben gegenüber, dass man die versucht einzuhalten. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, ist das jetzt ein organisatorisches Problem? Oder liegt das Problem schon tiefer, ne? Dass man vielleicht auch überfordert ist oder was heißt nicht überfordert, aber weil einfach so viel an Mental Load sozusagen mit drin herrscht, dass jemand dann solche Sachen vergisst, wie zur Prüfung gar nicht zu erscheinen, ne? Wo es ja eigentlich darum was geht. Ne?
Ja. Ja, oder dass es halt einfach schlichtweg respektlos ist, ne? Und man aus dem Elternhaus nicht mitgegeben bekommen hat, dass wenn man einen Termin hat und jemand auf einen wartet, dass man diesen Termin einzuhalten hat. Also das ist ja eh diese deutschen Tugenden. Ne? Das war ja früher mal Pünktlichkeit. Da sind wir, glaube ich, durch. Also das merke auch ich. Gestern hat auch mein Mitarbeiter, da war ein Kunde, ganz wichtig, um 8 den Termin. Mein Mitarbeiter fängt eher um 9 an.
Von Kevin, hatte ich gesehen.
Ja, genau, von Kevin. Und dann sitzt er halt um 8 da und kriegt halt um 2 vor 8, Gott sei Dank, noch vorher so, hey, klappt doch nicht. Ne? Also,
2 vor 8.
Jo, aber ich glaube, das ist schon wieder so dieses gegenseitige Respekt voreinander, miteinander zu haben. Das ist natürlich auch unfair vielen gegenüber, wenn ich das so sage. Aber ich denke mir halt immer, das ist ja die Elite, die ausgebildet wird, ne? Bildungselite. Und ich denke mir, wenn diese Elite, die ja irgendwann mal Entscheidungen treffen soll, Dinge entwickeln soll, Innovationen, die ja auch in Systeme geworfen werden, um bewusst Dinge zu verändern. Ne? Also zu sagen, okay, diese Verkrustung, ne? Ich mache das jetzt weg, weil ich habe da irgendwie frische Gedanken. Dich nimmt ja keiner ernst. Ne? Also das sind ja ganz viele Dinge, die passieren müssen, damit du irgendwo hingehst und die Leute sagen, der Person höre ich zu. Das hat was mit Kleidung, mit Auftreten, mit Pünktlichkeit. Und es wird so getan, als ob das alles unwichtig wäre. Ne? Also auch diese Kleidungsdebatte, ne? Dass man dann sagt, ja, wer an Kleidung Dinge ausmacht. Ja, okay, dann finanzier mal dein Haus und geh zu einem Bankberater mit Bermuda-Shorts und einem Polo, wo so ein Senffleck drauf ist. Guck mal, was das mit dir macht. Ne?
Also, ja, aber vielleicht auch andersrum. Willst du das Geld von der Bank nehmen, wenn jemand genauso auch dir gegenüber sitzt? Weil du hast halt ein gewisses Bild von der Person halt im Kopf, wo du sagen würdest, den nehme ich als seriösen Finanzier beispielsweise.
Ja. Oder date dich doch mit einer Person, die aus dem Mund riecht und 3 Tage nicht geduscht hat und stinkt. Ne? Also kann ja eine tolle Person sein.
Mhm.
Ah, und da ist halt in Deutschland viel im Argen, weil wir diesen Reichtum halt gewohnt sind. Ne? Also auch eine universitäre Ausbildung kostet nichts. Was nichts kostet, ist nichts wert. Wie ernst nehme ich das? Weil ich habe das ja. Also weißt du, es ist mir vom System gegeben. So, ne? Also wenn ich jetzt jeden Abend eine Packung Chips bekäme, warum auch immer, ich mache morgens die Tür auf und da liegt eine Packung Chips und ich mache morgens die Tür auf und habe eine Packung Chips, passieren ja zwei Dinge. Erstens werde ich fett, wenn ich die immer esse. Und zweitens, wenn nach einem halben Jahr diese Packung Chips nicht mehr vor der Haustür liegt, werde ich sagen, Alter, was ist denn jetzt? Wo ist meine Packung Chips? Ne? Also das passiert
ja
schlussweigerlich oder unweigerlich. Und ich glaube, in diesem Modus sind wir in diesem Land momentan. Und das Thema Resilienz, was ja so ein bisschen die Überschrift sein sollte, ist ja Teil unserer Innovationskraft, ist ja Resilienz. Also zu sagen, ich kann priorisieren, ich kann Stress aushalten, ich kann mal schlechte Tage aushalten. Mhm. Und ich glaube, dass heute einen schlechten Tag auszuhalten schon für viele eine unfassbar schwierige Disziplin ist, um sich nicht einen Tag später krank zu melden, um nicht zu sagen, jetzt baue ich aber erstmal rapide ab oder sowas. Und am Ende der Zeit ist ja das, was wir heute tun, der Arbeitsplatz oder Nicht-Arbeitsplatz von in 3 Jahren. Mhm. Oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren, ist ja vollkommen egal. Mhm. Und man sagt dann vielleicht, ja gut, das ist ja den sein Arbeitsplatz, aber wenn der das Gleiche macht, ist es ja mein Arbeitsplatz. Also ne, da gibt es ja so krasse Verwebungen, das sehen wir alle nicht. Und so kriegt man das nicht gebacken, weil wer nimmt dich ernst, wenn du jetzt im Geschäftsleben, jetzt sagen wir mal, du hast in Amerika einen Termin mit einem CEO und du kommst 10 Minuten zu spät?
Du hast meistens nur 10 Minuten mit dem CEO, ne? Dann kannst du dich wieder hinten anstellen oder Moment ist deine Chance halt vertan.
Genau, aber die Frage ist, also ne, das ist ja jetzt wieder was Erzieherisches. Mhm. Also ich kann ja einen Mitarbeiter entziehen, indem dass ich hingehe und sage, du pass mal auf, was ist da passiert? Ich möchte das nicht mehr, klare Forderung. Sanktionierung. Ne? Also es ist ja wie wenn du dein Kind immer sagst, ja, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann passiert nichts. Mhm. Ne? Also wenn die Sanktion nicht kommt, ist ja der Druck umsonst. Das ist halt die Frage, was passiert jetzt mit dem Studierenden, der das macht? Also
er ist ja nicht nur Studierender, ist ja auch Auszubildender oder
so. Ja, ja, also, aber jetzt in deinem konkreten Fall. Also ja, ich meine, jetzt hast du da zwei Pappenheimer, der eine kommt zu spät, der andere einen Tag zu spät und dann nochmal zu spät. Was passiert da jetzt? Nichts.
Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, die man halt jetzt anlegen kann, je nachdem, wie man halt unterwegs ist. Und ich bin jetzt eher einer mit Bestrafung und Co. Sehe ich das jetzt, also ich reflektiere das sehr, ob man wirklich mit Bestrafung rangehen müsste. Offiziell, ich meine, wenn du da eine Prüfung verpasst, dann kannst du das nächste Semester nochmal kommen.
Ist das so? Wieder, also der hätte jetzt quasi ein Semester Pause gehabt?
Nee, also natürlich gibt es auch immer Widerspruchsrecht und allem drum und dran. Ne? Man hätte dann schon irgendwie wahrscheinlich anfangen können zu diskutieren und zu gucken, bei der Prüfung war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ne? Wenn es jetzt irgendwie die Abschlussprüfung gewesen wäre, die halt wirklich der Teil davon ist, dann hast du halt deine Prüfungsleistung nicht gebracht und kannst du dann, hast einen neuen Versuch dann sozusagen. Ja. Also in vielen Fällen hast du ja einen Zweitversuch.
Aber dann halt keinen dritten.
Ja, einen Dritt gibt es. Also es ist ein Härtefall in dem Moment. Ne? Ja. Das heißt, da kannst du auch einen Antrag stellen, aber von Drittversuchen hast du nicht viel. Da hast du in der Regel nur einen, je nachdem,
wie die
universitären Regeln aufgestellt sind. Aber in der Regel hast du nur einen. Nee, und dann hast du auch sozusagen auch schon die erzieherische Maßnahme. Ich meine, jetzt muss man auch nochmal differenzieren, oder ich persönlich differenziere auch nochmal, in welchem Semester ist man. Ist man jetzt irgendwie im ersten Semester, wo eh alles neu ist. Ne? Da passiert mit den jungen Menschen eh relativ viel. Ne? Ich nabel mich mal ab von zu Hause beispielsweise. Ne? Dieses ist das erste Mal, ich bin weiter weg. Manchmal sucht man sich auch in anderen Städten oder wirklich weiter weg von zu Hause dann einen Studienplatz oder einen Ausbildungsplatz, ne, und ist dann war wirklich auf sich allein gestellt und ist da, glaube ich, auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt, ne, da selbstständig dann auch zu werden. Da sind wir meistens aber auch, da spreche ich dann auch für die Kollegen und Kolleginnen, dass man da im Zweifel für den Angeklagten sind. In den höheren Semestern sehe ich das dann teilweise aber auch nicht mehr ein, weil dann ist man ja schon irgendwie 2, 2,5 Jahre. Ich meine, wenn du Abschlussarbeit hast, bist du im 7. Semester, das heißt, da hast du deine 3, 3,5 Jahre dann schon auf dem Buckel. Und wenn du meinst, dass du dann zu so einer wichtigen, oder was heißt, wenn du meinst, wenn es halt Situationen gibt, dass du dann zu solchen wichtigen Terminen nicht erscheinst, dann, ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja die Möglichkeit, ich meine, du bist krank geworden oder keine Ahnung, hast eine Autopanne, kannst du das irgendwie beweisen, aber wenn du in dem Moment dann halt wirklich gar nicht auftauchst, man hört nichts von der Person, ne, und irgendwie relativ spät wieder was, dann ist es schwierig. Ne? Ich versuche trotzdem immer das Gespräch zu suchen.
Kann man von jemandem, bei dem man das im ersten Semester durchgehen lässt, im 7. Semester erwarten, dass er das verstanden hat? Also es ist ja auch wieder die Frage...
Ja, was heißt durchgehen lassen? Also es ist nicht so mit im Sinne von, ja, alles gut, passt, ja, kommt ja schon noch durch. Nee, man geht schon ins Gespräch und es kommt immer auf die Nuance dann in, ja, okay, dem Moment drauf an.
Ja, okay.
Ne, ist die Person,
also du akzeptierst das jetzt nicht und machst die Tür zu und sagst, ist halt so, sondern...
Nee, aber ich hau die Tür auch nicht vor der Nase, ja, zu, ja, sondern lass in dem Moment, ja, wirklich individuell herausfinden,
bisschen Gnade vor Recht walten. Ja.
Genau, lass es uns herausfinden, woran es denn liegt. Und wenn man dann beispielsweise merkt, die Person hat wirklich, sie hat es verstanden oder, ja, ist einsichtig etc., ja, ne, dann kann man da auch auf gemeinsamen Grund dann aufbauen sozusagen. Ja. Aber es gibt auch Leute, die sind völlig uneinsichtig oder versuchen nach einer halben Stunde immer noch zu diskutieren. Und dann sehe ich dann aber auch einen gewissen Grad nicht ein, dass man Dinge dann auch macht.
Ja. Genau. Ja. Wir merken immer wieder, dass ganz viele gucken, aber nicht abonnieren. Also abonnier du Hund.
Genau, also du hast schon mal gesagt, Resilienz, ne, wo kommt das denn eigentlich her? Und ich habe das letzte Mal, hat uns die Definition gefehlt, deswegen, mhm, habe ich mich heute vorbereitet.
Ah.
Kommt aus dem Lateinischen, ne? Resiliere, ne? Ja. Und es bedeutet eigentlich abprallen.
Ah.
Abprallen bzw. zurückspringen, ne? Im Sinne von, ich habe mir Fähigkeiten oder einen Gemütszustand, Fähigkeiten, allen möglichen angeeignet, ne? Dass gewisse Situationen an mir, aus denen ich gelernt habe, abprallen. Ne? Und im Grunde genommen ist es meistens so, dass wir auf Krisen reagieren.
Mhm.
Das heißt, wenn etwas passiert, dann werden wir einsichtig, ne, oder dann gucken wir. Und Resilienz geht eigentlich ein bisschen vorher, also kommt eigentlich aus einem anderen Bereich, ne, ist eigentlich aus der Materialforschung. Ne, wenn du sozusagen ein Material hast, das du quetschen konntest, ah, okay, ne, du hast es losgelassen, dann ist es wieder in den Ursprungszustand, ja, gegangen. Und das hat man auch für die Psychologie übernommen im letzten Jahrhundert, also in den 1950er Jahren und so weiter. Und hat dann auch gesagt, also man muss sich als Mensch psychologisch so aufstellen, dass man sozusagen an gewissen Situationen nicht kaputt geht, ja, ne, sondern dass man sich immer in die Ausgangssituation stärker hervorgeht, sozusagen.
Ja.
Jetzt die Frage, du hast ja auch sicherlich, also jetzt haben wir diese Situation mit dem Studenten gehabt, ne, ja, wo er teilweise, du stellst dich jetzt auf den Standpunkt und sagst, ja, das ist vielleicht auch innerlich, ne, mhm, ich habe viel zu viele gute Sachen erlebt in dem, mhm, Sinne und, mhm, in der Vergangenheit hat es mal funktioniert, ne, weil ich wurde nicht erzogen in dem Sinne, kann ja aber auch äußere Einflüsse haben. Ne?
Ja.
Jetzt hast du als Geschäftsführer ja auch ganz viele Bälle in der Luft zu halten. Was machst du denn, um dich resilienter zu machen?
Naja, erstmal ist, glaube ich, wichtig, dass wie Rückgrat, ne? Rückgrat ist Muskel, muss trainiert werden. Also du bist nicht resilient, weil du resilient bist. Also du wächst nur an Grenzsituationen und gehst dann im Idealfall eine Woche später in eine Retroperspektive und sagst, ja gut, gestorben wäre jetzt auch keiner, hätte ich die E-Mail nicht um 23 Uhr bearbeitet, sondern um 9.
Mhm.
Ich übertreibe es jetzt mal. Warum? Weil gelesen hat die auch keiner. Ne? Also so und dann. Also ich glaube, Resilienz baut sich über den Stress auf. Und eigentlich ist immer die große Frage, was wäre passiert, wenn ich nicht in... Also du bist ja immer so in einem leichten Panikmodus. So, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht noch mache, aber ich muss ja eigentlich hier und A und wie mache ich das jetzt? Und ich habe zum Beispiel, also ich lese ja keine E-Mails. Also ich gucke einmal alle 3 Tage in meine E-Mails und sage, wenn es wichtig ist, ruft mich jemand an. Und damit fahre ich relativ gut. Mein Mitarbeiter, Grüße gehen an Kevin raus, der hat, ich glaube, vorgestern haben wir gesprochen. Und er sagt, ja Martin, ich muss das unbedingt lernen. Wenn bei mir eine E-Mail reinkommt, gucke ich die E-Mail an, lass alles stehen und liegen, mach die E-Mail, mach wieder mit meinem Grundthema weiter, dann kommt wieder eine E-Mail, dann lasse ich wieder alles stehen und liegen. Und dann sage ich, also ist ja gut, dass du das selber erkannt hast. Also der Prozess muss ja auch bei dir, nicht bei mir anfangen. Also wenn ich dir sage, so ist es viel effizienter, bringt das wenig. Ne? Und ich, also da fängt ja Resilienz an. Resilienz ist ja aber auch Sport. Resilienz ist auch, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Cappuccino trinke, eben nicht am Handy und im Panikmodus zu sein, sondern zu sagen, ich trinke jetzt einen Cappuccino. Ja? Also diesen Puffer sich aufzubauen. Und ich glaube, Resilienz ist heutzutage, gerade mit diesen ganzen Krisen, Krieg, Wirtschaft, was ist mit meinem Arbeitsplatz, KI, Automatisierung, ist mein Platz. So, und wir kommen ja aus einer Phase, da war Resilienz nicht nötig. Also weißt du, du hast ja immer aus dem Vollen geschöpft. Mhm. Also so, wenn dein Chef blöd ist, ja dann wechsel und woanders kriegst du 10% mehr. Heute geht das gar nicht mehr, ne? Dafür ist der Arbeitsmarkt nicht da. Und jetzt musst du auf einmal lernen, ich habe einen blöden Chef, muss aber da bleiben. Das musstest du ja nie lernen. So, und das ist jetzt halt so eine Sache, da müssen wir wieder über diesen Druck, der von außen kommt, der vielleicht auch von uns kommt, müssen wir halt lernen, okay, ich bin jetzt auch nicht gestorben, mein Chef ist halt ein Idiot, aber höchstwahrscheinlich macht er das auch nicht aus Boshaftigkeit, sondern so hat er das halt irgendwann gelernt. So, und dann bin ich ja wieder in der Resilienz, wenn ich den anderen nicht verurteile für das, was er getan hat, sondern halt sage, gut, der gibt auch sein Bestes. Ne? Das ist ja wie, wenn du jetzt als Vater was falsch machst. Das machst du ja nicht falsch, um es falsch zu machen, sondern gehst davon aus, es ist richtig. Und 2 Tage später sagst du, ach Gott, wie konnte ich mein Kind nur anschreien? Aber in dieser Grenzsituation habe ich halt mein Kind angeschrien. Mhm. Das nächste Mal sagst du dir, stopp, nicht schreien, sonst bereue ich es wieder. Mhm. So, und da, ne, also Resilienz ist etwas, was du aus Fehlern lernst, und im Idealfall stellst du dir einen Tag später die Frage, war das nötig? Und dann geht es viel, also in meiner Subjektive geht es viel um Priorisieren. Mhm. Also wie ernst ist das Thema denn? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Stein, den du, oder wichtige Dinge, die du bewegen musst.
Ja, ich versuche das jetzt mal anders nochmal ein bisschen zu verpacken. Also das heißt, es ist keine Charaktereigenschaft, also, oder Persönlichkeitseigenschaft, die ich mitbringe, sondern die ich erlerne. Mhm. Es ist aber auch keine Stärke, die man in dem Moment, also, oder was heißt Stärke? Es ist jetzt keine angeborene Stärke in dem Moment. Ne? Also du kommst nicht auf die Welt und bist resilienter als andere.
Genau.
Und natürlich, es ist kein, das klang so bei dir so ein bisschen durch, wenn ich jetzt bei dem Chef bin und ich muss jetzt da bleiben, Resilienz ist aber auch kein einfach durchhalten, Augen zu und durch, ne? Sondern es ist wirklich in dem Moment hergehen und zu sagen, selbst erstmal reflektieren, in sich reingucken, was ist die Situation gerade, warum triggert mich das eigentlich, warum kann ich mit dem Chef nicht, ne? Und wenn es etwas ist, wo man vielleicht noch von außen, also wenn man nichts beeinflussen kann oder schwierig beeinflussen kann, in dem Moment dann halt für sich auch Maßnahmen dann finden, wie man damit umgeht. Du sagst viel Priorisierung, um diesen ganzen Riesenschwarm an Informationsflut, den man hat, reinzunehmen. Ganz spannend, ich war die Woche bei einem Handwerkerbetrieb, mit dem man ein bisschen gequatscht. Da sagte der eine, er hat sich komplett abgenabelt. Geil. Von ganzen Social Media, alles interessiert ihn, alles in den Nachrichten. Und seitdem lebt er viel entspannter und viel gechillter, weil das kriegt er alles nicht mit. Und wenn er sozusagen am Stammtisch,
wenn die Informationsflut nicht kommt.
Soweit haben wir nicht geredet, aber ich vermute mal, wenn du dann irgendwie mit einem Kumpels oder am Stammtisch oder sowas da sitzt und nicht mitreden kannst in dem Moment, dann genießt halt dein Bierchen, ne? oder dein Getränk und fertig. Aber diesen Druck, ich muss bei allem mithalten, ich muss bei allem mitverstehen, ist jetzt vielleicht durch den Job bei uns jetzt beiden jetzt beispielsweise gegeben, okay, es gibt gewisse Bereiche, da müssen wir up to date sein, ne? aber vielleicht die anderen Sachen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn du das gar nicht mitkriegst.
Ja, und halt auch, also ich meine, und das ist ja so ein bisschen die Social Media, das Social Media Monster unter jedem seinem Bett, ist halt dieser Perfektionismus. Ne? Also ich habe heute Morgen einen Beitrag gelesen, da hat einer so, im Durchschnitt wirst du Millionär mit 53, nicht mit 19. Im Durchschnitt findest du die Liebe deines Lebens, ich glaube mit 28, nicht mit 18. Weißt du, weil wir ja immer dieses Gefühl haben von, ich glaube in Amerika gibt es die höchste Quote von Menschen, die Millionäre werden mit, ich müsste aber lügen, du recherchierst es dann bestimmt mit 56 oder so. Also es gibt viele Leute, und bei uns sagen die Leute mit 50, ja, jetzt muss ich die Rente planen. Also weißt du, jetzt so dieses, jetzt geht es erstmal ins gechillte Leben oder sowas. Und in Amerika ist halt, Alter, ich habe voll viel gelernt in meinem Leben. Jetzt habe ich die Kraft und die Zeit und die Ruhe und die Resilienz, um vielleicht mein Business hochzuziehen. Und das ist das, was du sagst, das ist aber keine geborene Fähigkeit, sondern irgendwann, also ich kann das nur jedem empfehlen, wenn du wirklich so einen richtig beschissenen Tag hast oder ganz viel Stress, dass du dir einfach die Frage stellst, wenn dieser Stress vorbei ist, so hustle das durch, aber dann zu sagen, wie wichtig war denn wirklich das, was ich gestern, vorgestern, vorvorgestern, also wenn ich abends so, oh Gott, du musst das auch noch, das muss ich gleich, ich muss um 5 aufstehen, und ganz oft kommst du dann dahin, dass du sagst, war gar nicht so schlimm. Oder andere Situationen, der Kunde schreibt uns eine E-Mail und sagt, ja, das funktioniert gerade nicht, richtig beschissen. So, Möglichkeit 1, ich schreibe eine E-Mail, ganz beschissen. Möglichkeit 2 ist, ich rufe den Kunden an und sage, was ist denn passiert? Ah ja, wissen Sie, ich habe mich gerade geärgert, eigentlich ist alles in Ordnung. Auflegen.
Gelöst.
Hätte ich dem aber eine E-Mail geschrieben.
Dann hättest du den wahrscheinlich noch getriggert.
Genau, das und das und hier und da und so und so. Und manchmal ist es dann eben auch der Lerneffekt zu sagen, zum Beispiel, wir müssen ganz weit weg von Schreiben hin zu reden. Und im Reden liegen ganz viel, also ich rede jetzt vom Business, aber im Reden liegt ja ganz viel Sympathie, Antipathie, was ist denn los? Ne? Wir haben jetzt auch einen Kunden, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen anders kommunizieren. Immer wenn Sie zu uns kommen, dann haben wir das Gefühl, wir sind irgendwelche Laufburschen. Sie reden komisch mit uns. Ah ja, das wurde ihm schon mal wieder gespiegelt, das tut ihm total leid, so meint er das gar nicht. Und jetzt auf einmal reden wir ja miteinander darüber und jetzt wissen wir, dass nichts, was speziell uns betrifft, sondern das ist halt eine Schwäche beim Gegenüber. Aber Resilienz, also hat auch was mit Resilienz zu tun, weil ich muss mich ja erstmal trauen, das anzusprechen. Ne? Und dann löst sich diese Situation und Worst Case ist, der sagt, ja, weil ihr Idioten seid. Und dann sagen wir, ja gut, dann lass uns die Zusammenarbeit beenden. Und dann haben wir eine Retro-Perspektive wieder gelernt. Gut, dass wir das ansprechen, weil ansonsten werden wir alle unglücklich. Kunde unglücklich, wir unglücklich, super.
Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge mal so ein bisschen darüber geredet. Genau, ich meine, wir hatten auch mal so eine kleine Situation, wo wir dann auch gesagt haben, lass mal lieber telefonieren statt schreiben, ne? Weil auch zwischen den Zeilen kann man Dinge anders stehen oder man hat eine schlechte Stimmung in dem Moment gerade durch eine andere Situation und fühlt sich dann getriggert oder gegengetriggert oder wie auch immer. Ne?
Ja.
Also das dann, genau. Was ich ganz spannend finde, ist, in anderen Podcasts, die ich da höre, war Jensen Huang, der Nvidia-CEO. Der wurde auch gefragt, sag mal, wie kannst denn du so ein Multimilliarden-Konzern seit, ich glaube, er ist sogar statistisch gesehen der längste CEO, ne, von einer großen Forbes 500-Firma, die so weit oben mitschwimmt. Ne? Also alle anderen haben irgendwie schon durchrotiert. Er ist immer noch seit über 30 Jahren muss er jetzt dann Geschäftsführer sein von dieser Firma. Und er sagt, ja, das ist also, es hat nichts damit zu tun, dass du, es kommt damit drauf an, wie du deinen Tag gestaltest. Ne?
Ja.
Er hat ganz, ganz viele Bälle, die er auch schon jongliert. Und er baut aber auch Vertrauen zu seinen unmittelbaren Mitarbeitern auf und weiß, die funktionieren, die Sachen. Und er kümmert sich, also er hat eingesehen, er muss sich nicht mehr um alles kümmern. Mhm. Also nicht, also die Firma hält die Bälle in Anführungszeichen, nicht er hält die Bälle, auch wenn er sozusagen der Kopf
die letzte Entscheidung trifft,
Genau. Und bei ihm sagt er auch, es ist wichtig, Unannehmlichkeiten auszuhalten.
Mhm.
Also Sachen anzusprechen. Ne? Mhm. Wenn irgendwas nicht geht, dann gleich auf den, also gleich dazustehen und zu fragen. Oder andersrum, er auch seine Mitarbeiter in dem Moment dann anspricht und sagt, ja, also wenn irgendwas da ist, ne, sprecht es bitte an. Ne? Wir müssen schnell Lösung finden, weil nur so haben wir die Möglichkeit, dann auch gegenzusteuern. Und er sagt auch, die Intelligenz bei vielen der Leute ist da.
Ja.
Also die Leute wissen, was zu tun ist, ne, aber sie sprechen es nicht an und sie müssen erstmal gewisse Gewohnheiten dann auch entwickeln, wie zum Beispiel, ich spreche es an. Mhm. Ich kann auch nicht den Chef, der seit 30 Jahren einen Milliardenkonzern führt, einfach
ein Feedback geben.
Ja, in dem Moment, ne? Sondern selbst wenn der Gegenüber sagt, mach das mal, ne, ist trotzdem die Hürde in dem Moment halt da. Und auch Gewohnheiten. Du sagtest das mit Priorisieren. Ich glaube, das ist auch, also es geht in die Richtung, wo du dann sagst, du guckst dir alle 3 Tage die E-Mails an. Ne? Du hast das Ganze durch die Priorisierung zu einer Gewohnheit gemacht. Ne? Und dadurch schaffst du es, Lärm aus den Kanälen rauszunehmen und dich dann auf die einzelnen Sachen dann auch zu fokussieren.
Ja.
Und wenn Sachen dann hochkommen in dem Moment, das ist der Gegenpart in dem Moment, diese kurze Situation auch auszuhalten lernen. Ne? In dem Moment nicht gleich dem Kunden zurückschreiben, sondern nochmal kurz reflektieren und okay, wie könnte man das noch verstehen? Ja. Vielleicht auch das Gespräch suchen mit einem anderen Kollegen, Mitarbeiter, wie auch immer. Und dass man sagen, du, da ist gerade einer explodiert, wir müssen da in den nächsten 15 Minuten irgendwie reagieren, aber lass mal kurz uns sammeln und dann drüber sprechen.
Ja, oder den Kunden anzurufen und zu sagen,
ich habe es nicht verstanden, was Sie von
mir wollen. Ja, oder Mensch, was ist denn da jetzt zwischenmenschlich passiert? Weil eigentlich haben wir doch immer gut zusammengearbeitet. Und dann halt, dann erklärt er vielleicht, dass sein Kunde an ihn schon mehrfach eskaliert hat. Also auch hier, das ist immer das Gespräch, ist oft die Lösung. Aber wir sind halt mittlerweile so in dieser Office, Homeoffice, Laptop, Schreiben, Bubble, dass wir das als Hürde sehen, das Telefon in die Hand zu nehmen. Es gibt so einen schönen Spruch, den werden viele vielleicht auch schon gehört haben. Wieso 10 Minuten telefonieren, wenn du 8 Stunden E-Mails schreiben kannst? Das ist, ruf die an. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, mein Menti, der hat ja in Berlin ein Semester verbracht. Und der hat sich auf ganz viele Wohnungen beworben und sein Vater ist Vertriebler. Und der hat gesagt, jetzt ruf doch da an. Mhm. Ja, der hat bei einer Wohnung angerufen und dann hieß es, ey, bist du ein normaler Mensch? Weil dann hast du die Wohnung. Ich habe die Wohnung in das WG-Zimmer heute Morgen reingestellt. Ich habe 600 Bewerbungen. Mhm. Lass uns nachher irgendwie einen kurzen WhatsApp-Call machen. Die Gruppe ist da. Wir lernen dich kurz kennen. Ich habe gar keinen Bock, diese 600 E-Mails zu öffnen. Mhm. Weißt du? So, und er hat jetzt quasi 600 Leute überholt, weil er etwas gemacht hat, was viele nicht mehr tun. Einen Hörner in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, menschliche Gespräch, wie sieht's aus?
Mhm.
Jetzt kannst du dich hinsetzen und dich beschweren, dass ganz viele auf deine E-Mail nicht antworten oder du sagst, ich verändere den Prozess, ne, Lernprozess und muss halt resilienter werden gegenüber diesem Telefonaten. Mhm. Irgendwie fühlt sich's komisch an, ja gut, aber wenn es sich zum Erfolg führt, dann mach.
Ja, ich glaube, der Knackpunkt ist an der Stelle, man kann das lernen. Ne? Manche sagt auch, oder je nachdem, es gibt auch Studien, die sagen, Resilienz lernt man im Kindesalter. Wenn du irgendwie Unwidrigkeiten hast oder bist vielleicht nicht in die Idealfamilie reingeboren oder wie auch immer, Ja, diese Kinder lernen in dem Moment vielleicht auch schneller, ne, weil sie durch die Widrigkeiten etc. dementsprechend dann auch getriggert bzw. dann halt mit der Situation umgehen können. Hat aber nichts damit zu tun, dass sie in dieser Situation aufgewachsen sind. Ja. Ne. Dementsprechend kann man das auch, das sind die guten Nachrichten vielleicht hier an der Stelle für die Zuschauer, Resilienz kann man lernen, ne, indem man beispielsweise mehr Verantwortung übernimmt, ne, aus der Komfortzone auch ein bisschen rausgeht. Nicht immer alles entgegennehmen, ne, weil dann kann es sein, dass die Last zu groß wird, ne, wenn du zu allem Ja und Amen sagst. Nee, aber vielleicht einfach in dem Moment mal zu kleineren Sachen Ja sagen, kleinere Dinge ansprechen und dementsprechend dann auch Verantwortung übernehmen. Oder Netzwerkorientierung. Ne? Du hast warst die letzten Wochen auch viel im Netzwerk wieder unterwegs.
Ja.
Persönliche Gespräche,
da
dann auch viel Erfahrung sammeln. Dinge angucken, lernen, die funktionieren bei manchen Leuten, nicht. Ne? Und dann selber adaptieren.
Ja, und halt nicht in diesen Perfektionismus oder in den Traum des Perfektionismus zu verfallen. Ne? Also du wirst es nie perfekt machen können. Ich glaube, daran scheitern halt viele, ne? Die morgens aufstehen und sagen, ich muss den perfekten Pitch machen, ich muss mich perfekt kleiden, ich muss... Kein Tag meines Lebens war perfekt und deswegen sind sie perfekt. Also, weißt du, das, was passiert, passiert. Also, dass wir jetzt heute hier sitzen und jetzt haben wir gesagt, wir wollen da hinten und jetzt haben wir gesagt, wir wollen aber den See mit einfangen. Aber weißt du, das sind ja Sachen, nein, aber das hätten wir so gar nicht planen können. Und ich glaube, dass, also ich merke das ja immer wieder, wenn wir mit Kunden über Social Media reden, die scheitern an diesem, heute ist mein Haar blöd, heute ist Licht blöd, der Ton ist nicht perfekt. Alter, du hast ein Handy, mach. Ja, aber. Weißt du so, ja, ich will mein Unternehmen gründen, aber erstmal brauche ich eine Homepage. Nee, brauchst du nicht. Mach doch. Also klar,
ins Doing kommen,
heißt nicht, du sollst in den dunklen Keller, kleine Treppen und du fällst dann hin. Aber oft ist halt dieser Perfektionismus oder dieser vorgeschobene Perfektionismus ist einfach nur eine schöne, bequeme Ausrede, um nicht ins Tun zu kommen. Das ist halt Quatsch. Und dann darf ich mich nicht beschweren, dass mein Nachbar vor 5 Jahren die Entscheidung getroffen hat, sich selbstständig zu machen. Der ist dann halt einfach 5 Jahre weiter, weil ich noch 5 Jahre gezögert habe.
Genau, das andere, was natürlich ist, ist diese volatile, uncertain, complex and ambiguous, ne? VUCA-World.
VUCA, schnell
drehende Welt. Ne? Wir haben mit Social Media, die Leute leben immer vor teilweise. Ne? Ich habe hier, keine Ahnung, ich bin Anfang 20, ich habe den Lambo und wie auch immer. Ja. Wir vergleichen uns halt auch ganz viel. Dann ist ja auch bewiesen, ne? die Shorts und allem drum und dran Sachen angucken, ist auch sehr, sehr schlecht. Ist zwar gut für einen kurzen Dopaminkick. In dem Moment, wir fühlen uns in dem Moment vielleicht ganz gut, aber im Grunde genommen haben wir vielleicht dann eine Stunde reinversenkt, die wir hätten anders sinnvoll nutzen können, ne? Uns mit Leuten treffen, austauschen. Ja, einfach diese Aspekte auch mit berücksichtigen. Ne? Social Media kann ein Segen sein, ne? Wenn man ein Unternehmen aufbaut oder wie auch immer. Ne? Oder wenn man sich eine Community aufbauen möchte, um ein gewisses Ziel zu erreichen, kann aber durchaus auch, jetzt kommt das Wort wieder, toxisch sein.
Ja.
Genau.
Ja.
Und gegen einen halt feuern, ne? Wenn man sich groß vergleicht. Und auch das ist vielleicht wichtig, ne? Vergleicht euch nicht immer mit anderen. Ich weiß, auch mit Kindern, die wir ja haben. Ja. Ne? Man vergleicht dann immer, ah, guck mal, dein Kind ist irgendwie eine Woche weiter als das andere. Oder kann dein schon das und das. Ja. Ne? Und das ist jeder Mensch ist so individuell, nicht nur im Kindesalter, aber auch bis nach oben hin.
Ja.
Und deswegen ist es einfach wichtig, diese Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, halt auch einfach anzunehmen und auch auszuprobieren. Und
und jeder steht anders und aber das ist ja auch wieder dieser Perfektionismus. Ne? Also ich will das, was der andere hat, sehe aber nicht die Arbeit dahinter, sondern ich will einfach das, was der hat. Mhm. Ne? Und das ist halt, du kennst die Geschichte nicht. Ne? Robin Williams, ne, Gott mag ihm selig haben, der hat ja gesagt, du Vorteil Mensch nicht, du siehst nicht, mit was sie kämpfen oder irgendwie so. Und das ist auch so. In Social Media finde ich gerade einen richtig schönen Trend. Den haben ein paar Mädels jetzt, also zumindest habe ich so wahrgenommen. Die sagen, okay, Dinge, für die du mich nicht beneidest. Und dann sagen die halt, ja, ich wache nachts manchmal auf und habe Panikattacken. Was weiß ich, hier mein Zeh ist ganz verkrüppelt. Mhm. Also weißt du, und du siehst halt immer nur den Erfolg, die Schönheit, diese Sekunde Perfektionismus vielleicht. Und kein Mensch ist perfekt und kein Mensch hat es einfach. Also selbst der Milliarden erbt, hat es ja dadurch nicht. Also der hat es in der Disziplin Geld verdienen einfacher. Mhm. Aber der hat es halt vielleicht bei den Freunden viel schwerer. Weißt du, du gehst auf ein Fest, hast eine tolle Zeit, weißt, ich kann mich auf meine Freunde verlassen. Und der Milliardär sagt, ich weiß nicht, ob das Freunde sind. Mhm. Also die freuen sich, wenn wir mit einem Hubschrauber nach Saint-Tropez fliegen. Mhm. Aber ob ich die anrufen könnte, wenn es mir schlecht geht, weiß ich nicht. Also weißt du, du hast immer irgendwas, 6767, du hast immer irgendwas. Du siehst halt nicht, womit die Leute kämpfen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen trügerisch. Ne? Und das baut dann vielleicht Resilienz auf, wenn du sagst, okay, die Frau da drüben, wenn ich eine Frau bin, die ist wunderhübsch und die hat ein schönes Kleid an, aber ich weiß nicht, mit welchen Dämonen die kämpft. Und wenn du irgendjemanden im Porsche siehst und sagst, Mensch, der ist 19 und voll erfolgreich, vielleicht ist denen seine Mutter mit 12 gestorben und sein Vater mit 13. Und das ist ein ganz armer Hund, wenn der abends schlafen geht. Ne? Und auch das hilft mir ja.
Ja, der hat ein Multimillionen-Unternehmen aufgebaut, deswegen kann er sein Porsche fahren.
Genau.
Hat aber seit, keine Ahnung, 5 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht und macht einen 20-Stunden-Tag, schläft nur 4 Stunden,
wie auch und immer, wünscht und hat sich kein Privatleben. Nicht, und wünscht sich nichts mehr, als bei einer Frau weinend im Arm einzuschlafen. Weißt du, wie... Und das sind halt wieder so Sachen, die werden halt in so... Und das ist, wie willst du das auch auf Social Media zeigen? Aber das Leben passiert hier, nicht vor der Kamera. Ne? Also auch wir sind ja nur ein Ausschnitt.
Ja, ja, klar.
Also deine Persönlichkeit ist ja viel komplexer. Ja, aber das ist tatsächlich so.
Ja.
Ne?
Ja, genau. Also vielleicht da nochmal ein bisschen, um die akademische Teile mit reinzubringen. Evidenz basiert die Big Five Resilienzpunkte. Jetzt bin ich ja kein Psychologe in dem Moment, sondern wäre vielleicht auch mal ganz spannend, mit einem Psychologen, Psychologin über so ein Thema.
Finde ich eher Frauen. Ich glaube, 92% sind mittlerweile weiblich.
Ja, müssen wir mal gucken. Quote. Aber lass mal wissen in die Kommentare, ob das ganz spannend wird. Also soziale Beziehungen pflegen, hast du gesagt. Ja. Ne? Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, Sport, Ausgleich zum Job, ne? Bewegung, Schlaf auch ganz wichtig. Mhm. Das heißt, die 4 Stunden Schlaf machen auf Dauer auch nicht resilienter in dem Moment, ne? Nur weil ich mehr wegschaffen kann, sondern ausgewogen. Ne? Achtsamkeit, mentales Training.
Ja.
Macht was, wo ihr abschalten könnt.
Ja.
Sei es Meditation. Oder ist es eine
Runde nicht Handy. Also abschalten bedeutet nicht...
Genau, abschalten im Sinne von wirklich den Kopf irgendwie... manche gehen spazieren.
Sauna,
manche gehen joggen. In die Sauna, joggen, machen Sport. Oder die Bewegung plus abschalten. Ja. Ne,
das oder gutes Gespräch.
Zum Beispiel. Kognitive Umstrukturierung, das hatten wir auch schon gesagt, in dem Moment, wo wir versuchen, uns zu... Ja, also uns zu hinterfragen. Retrospektive. Manche nennen das auch kognitive Verhaltenstherapie, ne? Im Sinne von, ich gucke mir an, was läuft gut, was läuft schlecht, gehe ins Gespräch, versuche mir Feedback zu holen. Ne? Also eine andere Struktur zu kriegen von dem, was man macht, ne? Rausbrechen in dem Moment. Ne? Und was auch ganz wichtig ist und oft vergessen wird, Sinnorientierung und Selbstwirksamkeit. Mhm. Was ist einem persönlich wichtig?
Ja.
Für was stehe ich denn eigentlich? Weil was dir vielleicht wichtig ist, ist mir nicht so wichtig. Oder was du sagst als Geschäftsführer für die Firma, was du für wichtig erachtest, würde ich
vielleicht...
Ist
ein Mitarbeiter vielleicht egal.
Ist ein Mitarbeiter egal. Ne? Und wenn ich aber das in dem Moment dann noch sauber kommuniziere etc., dann weiß jeder, woran er ist und worauf man vielleicht Wert legt. Vielleicht verstehe ich als Geschäftsführer oder als Teamleiter oder wie auch immer, der ein Team verantwortet, ich sehe nur, dass, keine Ahnung, Lisa Müller oder Bärbel, wie auch immer, oder Marek, wie auch immer, ne?
Marek Koschlowski.
Sitzt ganz lange da und feilt an den letzten 2% nach an. Ne?
Ja.
Für ihn ist es aber vielleicht wichtig, eine gute Arbeit in dem Moment abzuleisten, abzulegen, während der Chef eigentlich nur sieht, der verbrennt hier nichts anderes an dieser einen Aufgabe 8 Stunden am Tag. Ne? Also Gespräch suchen in dem Moment, genau.
Grüße gehen raus an den Sebastian. Ja, aber das sind ja Lernfelder. Das ist ja für mich als Chef ein Lernfeld, das zu akzeptieren, weil es die Charakterstruktur meines Mitarbeiters ist und also nicht nur ich habe einen Lernpart, sondern auch mein Mitarbeiter in dem Fall hat einen Lernpart zu sagen, ich muss bei 90% die Hand heben, weil dann sagt mein Chef, reicht mir, aber mein Chef gewährt mir die letzten 10% trotzdem noch fertig zu machen, aber der Kunde, weil heute ist Donnerstag und Donnerstag ist Schluss, ne? Oder der Kunde will was sehen. Und es können ja, also Lernen passiert ja immer auf 2 Seiten und ich glaube, das ist auch wieder was zum Thema Resilienz, also gerade auch die Geschäftsführer, die ja alle perfekt sein müssen, ist ja Quatsch, weißt du, du hast immer, wenn du jetzt sagst, ja, weil mein Chef ein Idiot ist, melden sich alle krank, dann, weißt du, das ist ja nicht beim Rewe, ist ja nicht der Rewe an den Dieben schuld, also wenn du betrügst erstmal du, aber trotzdem kann ja Gespräch helfen. Ne? Dann muss halt der Lerneffekt beim Chef sein, ja, wenn ich weniger E-Mails schreibe, ist ja tatsächlich so, melden sich weniger Leute krank, schreibe ich halt weniger E-Mails. Obwohl in mir drin der Monk sagt, ich muss jetzt noch eine Mail schreiben. Mhm. Also es sind immer, ist immer dual. Lernen ist immer passiert, also zumindest im Firmenkontext, immer auf zwei Seiten, nicht nur auf einer.
Ja, genau. Gut, ich glaube, jetzt haben wir einen großen Rundumschlag ein bisschen gemacht. Ne? Jetzt wäre natürlich die Frage an den Zuschauer, Zuschauerin, was hast du denn heute schon gemacht? Warst du heute schon mal draußen? Was hast du gemacht, um Zwischenmenschlichkeit zu fördern? Ne? Hast du, mit wem hast du heute schon gesprochen? Ja. Idealerweise persönlich, ne? Nicht übers Telefon. Aber zumindest mal gesprochen, warst du heute draußen, hast du Sport gemacht, hast du dir was gegönnt vielleicht auch, ne? Bist du mal rausgegangen, hast dich nicht nur ein Wasser, sondern vielleicht wirklich bist raus ins Café und hast einen
Cappuccino. Nee, aber auch trinken ist extrem wichtig.
Trinken, ne? Ja, also, klar, genau. Ja. Und welche kleinen organisatorischen Gewohnheiten nehmt ihr denn eigentlich für die Woche mit, die ihr vielleicht was ändern wollt? Genau. Schreibt es mal in die Kommentare, wir finden es ganz spannend. Ja. Vielleicht auch, wie nimmst du das Thema Resilienz wahr? Woran bist du? Hast dich schon mal gerieben? An welchen Situationen? Lasst es uns in die Kommentare wissen. Und abschließende Worte?
Wer hat das erfunden? Tschüss!